Also ich freue mich sehr, Ihnen als nächste Referentin Eva Holling vorstellen zu können. Sie ahnen es bereits, Eva Holling ist Theaterwissenschaftlerin. Sie ist seit April 2010 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für angewandte Theaterwissenschaft der Universität Gießen. 1996 bis 2004 studierte sie in Frankfurt und in Paris Theater, Film und Medienwissenschaft, wie auch Kunstgeschichte und Französisch. Im Anschluss an ihr Studium erhielt sie für ihr Dissertationsprojekt über Vorgänge der Übertragung im Gegenwartstheater ein DFG-Stipendium im Graduiertenkolleg Zeiterfahrung und ästhetische Wahrnehmung. Die Arbeit wird betreut von Hans-Thies Lehmann. Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit, und das finde ich für unseren Zusammenhang auch sehr spannend, arbeitet Eva Holling als freie Autorin und in der künstlerischen Praxis. Sie ist Mitbegründerin der Performancegruppe Mancher Art und Teil der Kölner Gruppe Mühlenkampf. Im Kontext ihrer eigenen künstlerischen Praxis forscht sie in den Bereichen Videokunst, Installation, Fotografie und Performance. In diesem Rahmen hat sie einige Projekte an der Kunsthochschule für Medien in Köln realisiert. Bereits 2007 erschien ihr Buch »Ist alles gespielt? Blicke auf den Stadtraum im neuen Theater im Tektum Verlag«. Mittlerweile liegen auch zahlreiche weitere Publikationen zu Theaterperformance, künstlerischen Eingriffen in den Stadtraum etc. vor. Sehr schade und auch für Eva selbst sehr bedauerlich ist, dass sie aufgrund einer ungünstigen Tagungsdoppelung nicht die ganze Zeit am Symposium teilnehmen kann. Umso mehr freuen wir uns, dass sie heute trotzdem da ist. Wir sind gespannt auf deinen Vortrag.
Moment.
Auf den Sound?
Nein. Obwohl doch.
Okay, dann rein muss rein.
Ah, das kommt der Test.
Ich muss irgendwie.
Haben wir es schon? Oh, das läuft mal schneller als ich. Erst später. Ja, genau. Ich wollte auch nochmal sagen, dass es mir eben sehr unangenehm ist, dass ich jetzt an der Diskussion nicht teilgenommen habe bisher und jetzt neu einsteige und das Gefühl habe, ich sage jetzt alles doppelt und dreifach. Aber tant pis, es geht jetzt auch nicht anders. Und offenbar wurde auch mein großes Problem mit dem Interventionsbegriff schon mehrfach angesprochen, nämlich dieses Wechseln zwischen der politischen Gebrauchsweise und der künstlerischen Gebrauchsweise. Das irritiert irgendwie. Also genau, ich habe ziemliche Probleme mit diesem Begriff, weil er also jetzt in der realpolitischen Gebrauchsweise einfach ein Synonym für kriegerische Eingriffe bedeutet, Eingriffe mit Gewalt, mit Staatsterritorien und auf dieser künstlerischen Ebene oft mit Stolz angeführt wird für eine bereits erfolgreiche Aktion, weil ich finde, dieser künstlerische Interventionsbegriff beinhaltet immer auch, dass es funktioniert, das heißt selten Interventionsversuch oder sowas ähnliches. Und da ich auch selber schon Teil einer künstlerischen Aktion war, die sich Intervention nannte, bin ich da eher zurückhaltend. Nun zu den Interventionen im Stadtraum. Also, meine Skepsis diesem Begriff gegenüber habe ich jetzt schon erwähnt und die werde ich auch fortführen. Deswegen habe ich ein gutes, schlechtes Beispiel mitgebracht, was die Problematik einer Benennung eines Stadtprojektes als Intervention, finde ich, ganz gut zeigt und woran sich das auch gut diskutieren lässt. Und das ist auch recht aktuell. Vorher kurze Einleitung zu solchen Sachen wie postdramatisches Theater und Stadtprojekten als neues Genre, wie ich da untertitelt habe, nämlich ganz aktuell eigentlich erst solche Stadtprojekte als konventionelles oder auch sozusagen gängiges Theater angesehen wird, dass es überhaupt in Stadttheatern praktiziert wird, ist tatsächlich relativ neu. Es gibt aktuell in der Theater-Heute-Ausgabe aus dem späten Sommer einen Artikel dazu, Silvia Stammen, diagnostiziert, dass jedes deutsche Stadttheater mittlerweile das etwas auf sich hält, Projekte im Stadtraum realisiert, und das ist wirklich eine neuere Entwicklung. Früher war das eher auf Festivals oder auf zeitgenössischen Gastspieltheatern zu finden.
Ich glaube, dass es so ist, wenn er hier in Standby geht vom Laptop aus, dann hört das da auf, aber vielleicht einfach nicht irritieren lassen, sobald was vom Laptop
kommst
gezeigt
du
immer
wird. Wieder und,
nee, dann komme ich nicht wieder, jetzt weiß es ja jeder, dann muss man einfach bewegen oder wenn es wieder losgeht.
Weil
dann
ich achte nicht drauf, ob das was schön wird.
Ja, ich achte
ich das?
Drauf.
Du achtest.
Genau, super.
Genau, also mittlerweile sind diese Formen, die sich unter posttraumatisch nach meinem Doktor Papa Lehmann fassen lassen, in den Stadttheatern angekommen und werden sogar als ökonomischer Faktor hochgehalten, werden als Überlebenssicherung der Theater angeführt. Und das war, denke ich mal, so vor 10, 15 Jahren noch nicht der Fall. Und daraus resultiert eben die Frage, was ist das, was diese Projekte mittlerweile sogar ökonomisch erfolgreich macht? Also mit so einem ironischen Augenzwinkern, dass ja diese ökonomische Skala und die Bewertung von Kunst sich nicht immer deckt, aber genau, mittlerweile sogar überlebenssichernd für Stadttheater, müssen nicht mehr mit einem gut laufenden Hamlet finanziert werden. Ich habe als Beispiel mitgebracht Urban Drifting von Willi Dorner, ein österreichischer Regisseur und Tanzmensch, Künstler auch auf verschiedenen anderen Ebenen, Medien und so. Und das wurde bei Theater der Welt 2010 in dem Programm gezeigt und stellt eine Kombination dar von zwei Projekten von Willi Dorner. Das eine heißt Above, Under, In Between, ist von 2009, und das andere heißt Buddies in Urban Space von 2007. Und das erste war eigentlich erst für Innenräume konzipiert und nimmt eigentlich auch eine Analyse von Innenräumen und von Mobiliar von Innenräumen vor. Und das andere wurde genauso belassen und hinten dran gehängt. Das habe ich sogar selbst gemerkt. Das heißt, dieses Projekt besteht aus zwei Teilen, die eigentlich auch ohne einander präsentierbar sind. Und für mich bildet gerade eigentlich der Bruch, der entsteht zwischen den beiden Teilen. Verstehe. Der raubt mir die Aufmerksamkeit. den interessantesten Moment, aber ich würde es jetzt erstmal gerne zeigen. Ich habe ein paar Fotos mitgebracht, was passiert ist. In der Essener Innenstadt wurde eine Straße abgesperrt, wo ich gleich mal darauf hinweisen möchte. Es geht schon mal nicht weiter, das ist gut, warum nicht?
Vielleicht wieder zurück und dann wieder in die Vorschau laden.
Naja, dann geht es ja immer automatisch weiter. Genau, dann kamen Performer, die sich so langsam diesen Raum angeeignet haben. Es wurden immer mehr. Man sieht rechts und links, Publikum steht an der Straße auf dem Gehweg. Und dann haben sie angefangen, Mobiliar dazuzunehmen, das dann immer mehr wurde. Ich mache mal ein bisschen langsamer. Und die haben angefangen, so damit zu improvisieren. Geht das denn zu schnell oder... Das in dem Tempo. Es geht ja nur jetzt um die Eindrücke, was passiert ist. Es wurde wirklich immer mehr und immer vielfältiger, was sie damit gemacht haben. Dann gab es plötzlich, da halte ich mal kurz an, einen Moment, weil man das im Hintergrund nicht auf den ersten Blick sieht, wo die Performer also wirklich urplötzlich diesen ganzen Spielraum, den sie aufgebaut haben, verlassen und in einem enormen Tempo wegrennen und das ganze Publikum relativ ratlos zurücklassen. Hier versuchen ein paar anzufangen zu klatschen. Die möchte ich noch hinweisen und auf diese Figur hier. Die komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Und das war der Moment zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil. Wir sind dann also den Performern hinterher, um die Ecke, die nächste Ecke links nämlich. Alle setzen sich in Bewegung und haben dann die Performer im Startraum immer in so unterschiedlichen Haltungen wiedergefunden. Ja, ich glaube mal kurz an, weil nämlich hier am Parkscheinautomat, ja, ja, das erklärt sich gleich im nächsten Bild, klemmt nämlich eine Person, die man richtig suchen muss. Und dann begann so ein Spiel, eine Wanderung, so ein paar beispielhafte Motive, die man dann so finden konnte im Startraum. Es ging also durch das Wohngebiet, was angrenzt an diese abgesperrte Straße, dann ging es rein in ein Einkaufszentrum und durch das Einkaufszentrum durch. Und immer hat man gesehen, wie die Performer nach ihrer Haltung nochmal schnell wieder rausliefen und im irre Tempo uns versuchten vorauszulaufen, dass wir am besten gar nicht sehen, um welche Ecke sie wieder verschwinden. Und genau, aufgesucht haben wir sie dann wieder in den fertigen Positionen. Dann ging es in die Einkaufszone, wo die eigentlich dann schon fast nicht mehr zu sehen waren. Hier sieht man ganz rechts oben über dem Faros-Schild nochmal eine Person, die sie sich vorbereitet, und im nächsten Bild dann die fertige Position sozusagen. Also weniger prozesshaft, was da zu sehen war, sondern die fertigen Positionen wurden da sozusagen, waren die, die man angucken sollte. Und nämlich dieses Projekt und besonders der erste Teil, interessanterweise, nimmt für Willi Dorner, also den Theatermacher selbst, durch die Verlagerung auf die Straße den Charakter einer Intervention an. Ich habe seine ganzen Aussagen aus dem Interview aus dem Arbeitsbuch von Theater heute, was zu Theater der Welt rauskam. Und da sagt er, dass er die Premiere dieses ersten Teils für einen Innenraum entwickelt hat, für eine Galerie. Jetzt schreiben wir den mal ab. Und dann wirkte diese Arbeit sehr skulptural, während sie in der Straße den Charakter einer Intervention annimmt und der städtische Umraum mit den Einwohnern anfängt mitzuspielen. Und besonders hebt er dabei hervor, dass der Zuschauer während der Performance mitwandern muss. Interessanterweise betont er dies für den ersten Teil der Performance. Er befindet sich auf der Straße und muss immer wieder einen neuen Standpunkt finden, also eine ganz andere Voraussetzung für die Wahrnehmung einer Performance. Da hat mich natürlich gleich diese ganz andere Voraussetzung interessiert. Die geht ja wohl dann davon aus, dass es auch eine ganz eine Voraussetzung geben müsste, in die dieses andere sich abhebt. Und das andere meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht mit dem Lacan'schen großen A, sondern wirklich erst das eine und das andere. Das Mitwandern, das auf der Straße sein, neue Standpunkte finden, ist also ein anderes, und das scheint auch das zu sein, was den interventionalen Charakter mitbringt. Und dieser Charakter des Interventionalen wird eben aus dieser Gegenüberstellung von dem einen und dem anderen hergeleitet. Dorners Interesse gilt dabei den sozialen, ökonomischen und politischen Aspekten von Raum. Wie er sagt, er untersucht, wie stark Wohnraum und städtischer Raum oder allgemeiner gesagt die architektonische räumliche Infrastruktur, in der wir leben und handeln, Bewegungsvorgaben impliziert und vorgibt, die verinnerlicht und habitualisiert werden. Er sagt also, dass Räume angemessene Bewegungsmuster an sich schon vorgeben und dass diese verinnerlicht werden und zur Gewohnheit werden. Und diesen Vorgang nennt Dorner eben vorgegebene Gebrauchsweisen, die dazu führen, dass, kommt nochmal ein Zitat, wir von uns selbst absehen und die Strukturen der Außenwelt und damit Verhaltensnormierungen als etwas erfahren, das gar nicht anders denkbar ist. Sie werden als ein Teil von uns selbst erlebt. Das liegt sehr tief in uns drinnen, sagt Herr Dorner. Diese Normierungen üben wir ein. Dorner empfindet also seine Arbeiten demgegenüber als Entlarvung solcher Normierungen und als Analyse dieser Verhaltensgewohnheiten und gleichzeitig als Wahrnehmungsschulung und als Aufmerksamkeitserregender diesen Normierungen gegenüber. Und dann wird auch klar, wo er diese ganz andere Voraussetzung für seine Performance sieht, nämlich im Abgleich mit solchen Normierungen und eingeübten Gebrauchsweisen. Und damit befindet er sich selbstverständlich in einer guten Tradition der Kunst. Genau. Das funktioniert auch offenbar bestens, weil diese Arbeiten auf allen möglichen internationalen Festivals schon seit Jahren laufen und dort eigentlich auch ohnehin ein Publikum treffen, was schon sehgeschult ist, dem man sozusagen eigentlich so eine Wahrnehmungsschulung nicht mehr unbedingt neu antragen muss. Das führt aber trotzdem zu einem großen Genuss. Also die sind sehr erfolgreich und werden auch immer noch weiter eingeladen. Das kann also nicht nur sozusagen um einen pädagogischen Schulungsprozess gehen, wo jemand was neu lernen soll, sondern es muss sich um einen Mechanismus handeln, der auch bei schon sehgeschulten Leuten abrufbar ist. Und ich habe mich eben gefragt, reicht es jetzt schon, ein paar Körper in den Türrahmen zu stapeln? Intervenieren die dann schon, nur weil normalerweise dort keine Körper liegen? Dörner antwortet, indem er seine Arbeiten als die Etablierung einer Öffentlichkeit benennt, in so einer Geste von Reclaim the Street, indem er die Stadt und insbesondere die Straße als Kommunikationsort versteht und sie angeblich auch so inszeniert. Er sagt, die Straße war immer der Austragungsort von Konflikten, wo die Menschen ihre Meinung öffentlich kundgetan haben, und sie ist es auch heute noch. Und das muss auch so bleiben, es muss ein unabhängiger öffentlicher Raum bestehen bleiben. Und er sagt weiter, dass er es besonders mag, wenn die Leute während dieser Performance Drifting miteinander ins Reden kommen, sich austauschen, diskutieren und wieder sehen lernen, wenn sie durch die Straßen gehen, anstatt von A nach B zu hetzen. Er möchte, dass der Blick sich verändert, erweitert, das eigene gewöhnliche Blickspektrum sich wieder erneuert und statt reduziert zu sein, sich erweitert. Und er behauptet, dass diese Momente, die er mit seinen Performern setzt, also die Momente sind diese Körperskulpturen, die sich da im Raum zeigen, dazu einladen, anzuhalten, zu schauen und zu verweilen. Ich habe da allerdings eine ganz andere Erfahrung gemacht mit dieser Performance und finde, dass Dörner hier seine Arbeit recht einseitig interpretiert. Denn was bei Urban Drifting gerade passiert, ist, dass man in eine enorme Eile kommt, genau von A nach B nach C hetzt und versucht, dieses Tempo der Performer zu übernehmen. Und innegehalten wird eigentlich nicht wirklich zum Schauen und zum Diskutieren, sondern zum Fotografieren, was ich ein bedeutendes Merkmal an zeitgenössischer Kunstrezeption finde, worüber eigentlich auch mal ein Symposium gehalten werden könnte, warum nicht mehr geschaut wird, sondern nur noch fotografiert. Und außerdem haben diese Organisatoren von Theater der Welt eine nicht zu unterschätzende Funktion, was dieses Vorschreiben, wie man sich verhalten soll, betrifft. Also ich erinnere an den Mann mit dem T-Shirt, der nämlich sehr erkennbar war als solcher. Denn besonders der zweite Teil von Urban Drifting würde nämlich eigentlich die Möglichkeit beinhalten, dass man verloren geht, dass man die Momente verpasst, gar nicht erst findet oder darüber hinaus andere Momente finden könnte, die sozusagen durch diese empfänglich gemachte Wahrnehmung als Momente erkannt werden, was aber eigentlich vom Stadtraum zur Verfügung gestellt würde, ohne dass Willi Dörner die inszenieren müsste. Aber leider gibt es eben diese Theater der Welt-T-Shirts, denen man hinterherläuft, weil man meint, die wissen ja, wo es lang geht und wie es weitergeht. Und die erfüllen auch diese Funktion, indem ganz oft einer sagt, hier geht's lang oder da vorne ist doch nichts und sowas. Und in dem Zusammenhang finde ich auch besonders problematisch die Einschränkung im ersten Teil, wo ja Dörner sagt, man sucht sich seine neuen Blickwinkel und man wandert mit, dass man nur an den Häuserwänden stehen durfte. Man durfte die Straßenfläche nicht betreten. Es wird sogar noch eine Empfehlung ausgesprochen, welche Straßenseite die bessere ist. Da und, naja. Das ist also nicht so freiheitlich, wie Dörner uns das in dem Interview eigentlich nahelegt. Und in dem Zusammenhang finde ich auch die Straßensperrung einen weiteren Faktor, dass sie in den Ort maßgeblich von vornherein eingreift. Die Performance muss sich hier den Raum nicht schaffen, sondern es wird institutionell gelöst, dass der Platz schon da ist. Und ich finde, das könnte man als diesen politischen Begriff der erbetenen Intervention charakterisieren. Und so werden auch für mich die Häuser eher zu Kulissen als zu Mitspielern. Einfach ein großer Teil der Raumcharakteristik da ausgeschaltet wird. Also tut sich für mich eine ziemliche Lücke auf zwischen solchen einer ideologischen Ebene von künstlerischen Interventionen, wie Dörner sie für sich eigentlich in Anspruch nimmt, und der praktischen Durchführung, die für mich eigentlich von einer Angst geprägt scheint, dass das dann am Ende doch nicht funktionieren könnte oder nicht wie vorgesehen funktioniert, dass das Publikum frustriert ist und dass die ganze Intervention selbst ein angemessenes Verhalten vorschreibt. Und das kommt meiner Meinung nach vielleicht daher, dass viele künstlerische Definitionen des Interventionsbegriffs auf der Wahrnehmung des Publikums aufbauen. Und da würde ich gerne Stephen Willets anführen in seinen Text Intervention and Audience von 1986. Der untersucht nämlich, beziehungsweise macht eigentlich ein Rezeptbuch, wie kann man Interventional Effectiveness erreichen. Und diese Ideen beruhen auf der Vorstellung einerseits von Normalität und der Kategorie von Audience und was die normal finden. Er sagt, the artist's intervention into what is considered normal by the audience, in order to achieve a remodeling of it, into what is not conceptually normal, must have major cultural ramifications. Und hier haben Dörner und Willets ähnliche Vorstellungen, glaube ich, von Normalität und Normierung, Gewohnheiten, verinnerlichte Bewegungsmuster, die scheinbar gar nicht anders denkbar sind, wie Dörner das formuliert hat. Und beide gehen dabei von Zuständen aus, die erstmal da sind, die präsent sind im Raum. Willets definiert, normality is considered a description of what is constantly present within the reality that it's common to the audience. And this precedes the representations made by the artist of what would be seen as not normal or different. Da hätten wir also wieder das eine und das Interventionale wäre das andere. Und beide siedeln diese Interventional Effectiveness maßgeblich auf Ebene der Publikumswahrnehmung an. Und damit verschiebt sich für mich ein Fokus von interventionaler Kunst als Ortspraxis in einen Raum, der eigentlich nicht mehr materiell zu nennen wäre, sondern mental. Und das macht Willets, indem er sagt, interventional art almost by definition must be public, but that is not to say that it embraces everyone as its audience, but that it does move outside the almost exclusive mentality of the art world. Also die besondere Definition von public ist hier, dass die Mentalität des Kunstverständnisses verlassen wird und gar nicht mehr auf einen materiellen Ort eingegangen wird. Die Intervention hat zwar ihren Realisierungsort als zentralen Faktor, die Straße spielt mit und so, aber Willets führt drei andere, noch viel wichtigere Variablen in die künstlerisch-interventionale Arbeit ein, nämlich Intention, Context und Audience. Und unter diesen drei hebt er die Audience besonders hervor. It will be the conceptualizations made by the audience that constitute the work of art, not its material form, which is simply seen as an agent for remodeling. Und da komme ich wieder zu dem Punkt, dass eben mit dieser Position den Zuschauenden im Verhältnis zum Kunstwerk die konstituierende Kraft zugeschrieben wird und eine Herausforderung als Intention letztlich auf die Wahrnehmung des Publikums hinzulaufen, damit auf einen äußerst schwer kalkulierbaren Faktor. Und das Interventionale dabei wäre vielleicht, dass es eine sehr starke Setzung ist, bei der er dann erstmal darüber verhandelt werden kann, ob das dann irgendwo interveniert oder nicht. Dass diese mentale Intervention als neue materielle Wirklichkeit im Abgleich mit der sichtbaren, spürbaren Materialität, das Place of Intervention, passieren kann. Dieses eine und andere, worauf ich also die ganze Zeit schon herumgeritten bin, wird durch die Performance selbst behauptet, durch das Kunstwerk selbst und dadurch mehr eigentlich fast erschaffen und generiert, als dass es sich auf irgendwas bezieht, was schon da wäre. Und für mich die stärkste Setzung als Theaterwissenschaftlerin ist natürlich die, ein Publikum zu behaupten, das eben geprägt ist von einem bestimmten Verständnis von Normalität und dass die Performance eigentlich im Grunde sich im Abgleich mit dieser Setzung des Publikums realisiert und erweist. Jetzt habe ich sogar noch Zeit, darauf einzugehen, warum eine Intervention im Stadtraum gar nicht so einfach zu sein scheint, weil dieser, das Beispiel von Katrin eben, war natürlich sehr clever gewählt für so eine theatrale Intervention, weil es an einem recht zweckgerichteten Ort stattgefunden hat. Es gibt einen Text von Hans-Dies Lehmann, der heißt Theater als Möglichkeitsraum und der führt ein ganz anderes Verständnis nochmal von Stadtraum ein. Das kürze ich kurz. Nämlich, dass gerade der urbane Raum nicht als regulativ und engführend begriffen werden kann, sondern als Möglichkeitsraum. Und für Hans-Dies Lehmann wird daher gerade der Stadtraum zum Raumbild für sein Kunst- und Theaterverständnis einer Potentialität. Es ist wirklich so eine ganz kleine, komprimierte Textskizze, Theater als Möglichkeitsraum. Und da denkt er Räume des Urbanen und Räume des Theaters zusammen, insofern, dass beide durchzogen sind von Adern des Möglichen. Ein Zitat. Beides sind Möglichkeitsräume im Sinne einer Verschiebung der materiellen Gewichtung. Also potenzieller Raum geht über realpräsenten Raum hinaus und zeichnet sich durch eine große Vielzahl aus. Eröffnet eigene und autonome Erfahrungsdimensionen. Die realisierten Möglichkeiten im architektonischen Raum verweisen immer auch gleichzeitig im Raum der Möglichkeiten auf die Abwesenheit aller anderen Möglichkeiten, die abgeschnitten sind, dadurch, dass nur bestimmte Sachen realisiert wurden. Aber die abgeschnittenen Möglichkeiten bleiben spürbar, wie zum Beispiel auch Michael Epstein in seinem Artikel Tempozid formuliert. Nichterfülltheit und Nichterfüllbarkeit tragen einen Wert in sich selbst. Und Lehmann folgert daraus, dass die Stadt Möglichkeitsraum par excellence ist in mehreren Hinsichten. Zitat, sie inkarniert die Erfahrung, dass vieles möglich ist. Wegen der Anonymität, der Vielzahl von Individuen, Szenen und Subgruppen, Orten und Verbindungswegen. Jeder kann einigermaßen unbeobachtet und unkontrolliert seinen besonderen Leidenschaften nachgehen. Die Stadt ist aber vor allem eine Stätte von Möglichkeiten als solcher, als eigener und autonomer Erfahrungsdimension. Lehmann ist selbst einfach sehr inspiriert von seinen eigenen Erfahrungen mit Städten und formuliert, wie ich finde, kongenial, poetisch Baudelaires à une passante weiter, indem er über die Stadt sagt, Passanten, Gesichter und mit Blicken nur gestreifte Orte entzünden ein Begehren, ein Dichten, das sich ohne Erfüllung zu finden selbst genügt. Die Realität unterliegt hier fortwährend einer Potentiation. bei der das vorüberhuschende Bild ein Aufblitzen von Potentialität bleibt. Dass dieses Glück dennoch nicht ohne Melancholie ist, bedarf keiner besonderen Betonung. Aber es bleibt deswegen nicht weniger ein Glück. Das Mögliche ist also überall verborgen und es genügt sich selbst, kann aber durch künstlerische Projekte offenbar angezapft werden, genutzt werden und gegen eventuelle Normierung ins Feld geführt werden. Dabei ist schon klar, dass diese Gedanken ebenso angreifbar sind wie die von Willi Dorner, die sich auch eher sozusagen auf einem ideologisch-theoretischen Feld befinden. Und so ist auch für die Stadt ja zu sagen, dass sie geprägt ist von Konflikten um öffentlichen Raum, also Überwachung, Regulierung von Verhalten. Aber man kann dennoch sozusagen den Möglichkeitsraum, glaube ich, in westeuropäischen Städten auf jeden Fall an genügend Orten noch so annehmen, wie Lehmann das hier versucht. Und er befürchtet auch selbst in seinem Text, dass der urbane Raum bedroht erscheint. Das ist nicht ganz so romantisierend, vielleicht wie das jetzt eben klang. Und mit diesem Möglichkeitsraum formuliert er so eine Art Metapher eigentlich für die Stadt und für den Wandel der Theaterformen selbst, nämlich hin zu einem Schwerpunkt auf das Mögliche. Es entstehen neue Kommunikationsformen, Inszenierungen und Spiele, alles unter dem Begriff des Theaters fassbar, die sich, Zitat, sämtlich durch eine Unterordnung der gesicherten und formvollendeten Darstellung unter das Kriterium des offenen, potenziellen und virtuellen auszeichnen. Stadtprojekte sind also performative Prozesse, die maßgeblich auf der Behauptung eines Publikums basieren, welches mit einer ganz zentralen Verantwortung für das Gesehene ausgestattet wird. Es geht also primär darum, dass das Sehen jetzt als Publikum, als Audience geschieht, dass diesem Gesehenen ein ästhetischer Erfahrungswert übertragen, also unterstellt wird, und es eben nicht wie alle anderen Tage als Privatperson angesehen werden soll. Und das ist eine Kategorie, die für Florian Malzacher zum Beispiel was ein politisches Moment enthält, indem man als Publikum vergesellschaftet wird und nicht mehr als Privatperson angesprochen. Und für dieses Sehen ist die Betrachterposition mindestens genauso verantwortlich wie das, was angeblickt wird, wenn nicht sogar mehr. Denn Lehmann diagnostiziert, dass, Zitat, was man Aufführung nannte, wird zu einem nur mehr partiell vorstrukturiertem Spiel, zu Performance und offener Aktion, neosituationistische Derive, Reise, Installation, Audiotour, virtuelles Handeln. Das Theater wird zum Möglichkeitsraum, in dem die Gesten und Handlungen des Zuschauers mehr und mehr jene Stelle ausfüllen, die zuvor der Rollengestaltung durch Schauspieler zufiel. Es geht also um performative Prozesse, die einer Position des Kunstlosen, was vorher also diese Eigenaktivität des Zuschauers war, relativ schwach aktiv, einen neuen Kunstwert zuspricht. Und ja, das hat man auch so schon. Meine Behauptung wäre jetzt also, dass diese Aktivierung dieses zuvor Kunstlosen, also die Seiten des Zuschauenden, gleichermaßen auch die des Angeschauten, weil ja nicht jedes in der Stadt immer gleich als kunstvoll charakterisiert wird, diese verborgenen Adern des Möglichen aufzeigen können. Und die blitzen auch bereitwillig auf, wie man zum Beispiel in dieser Wahrnehmungsgeschichte von Urban Drifting gesehen hat. Wenn man so mal ein bisschen empfänglich gemacht wurde für solche Momente in der Stadt, sieht man plötzlich, welche für die Dorner gar nichts konnte. Wir hatten mal eine interessante Diskussion in der Tagung in Krakau um genau dieses Problem des Raums und der Materialität, auf die eine Intervention Einfluss nimmt. Es gibt nämlich noch ein anderes schönes Beispiel, was ich jetzt auch noch zeigen werde, von Rimini-Protokoll, Cargo Sophia, wo an Raum materiell überhaupt gar keine Veränderung vorgenommen wurde. Also die in Urban Drifting haben ja noch was hingestellt und so zumindest und haben eine Straße abgesperrt, was überhaupt kein minimaler Eingriff ist. Aber Cargo Sophia besteht wirklich darin, dass der Raum so gelassen wird, wie er war, scheinbar. Und wir haben viel darüber diskutiert, ist das dann eine Intervention, wenn der Raum materiell nicht verändert wird. Piotr Dobrowolski stellte nämlich das Projekt vor in seinem Vortrag Framing Reality und hat die schöne Formulierung dafür gefunden: Nothing is changed here for presentation, but everything is transformed by the act of seeing. Ah, und auch noch ein gutes Beispiel irgendwie dafür, dass jetzt die neuen Theaterformen etabliert sind. Das hat es nämlich bis in so eine Vorabendsendung geschafft.
Bei einem ungewöhnlichen Theaterprojekt auf der Zeche Zollverein können die Besucher im verglasten LKW das Ruhrgebiet erkunden. Die zweistündige Fahrt unter dem Namen Cargo Sofia führt zu unbekannten Orten rund um Essen. Die Zuschauer bekommen einen Einblick in die Welt des Fernverkehrs und können das Leben der Fernfahrer aus einer neuen Perspektive erleben. Die zwei bulgarischen LKW-Fahrer fahren die 50 Zuschauer zu Zielen wie Speditionen, Lagerhallen oder Verladerampen.
Das Ruhrgebiet aus Sicht eines bulgarischen Lkw-Fahrers. So haben Sie das Revier wahrscheinlich noch nie gesehen. In Essen haben Nicht-Trucker in diesen Tagen die Gelegenheit, in diese ganz eigene und fremde Welt einzutauchen. Auf einer Lkw-Ladefläche mit durchsichtiger Front fahren Sie an Verladerampen und Containerstationen, sehen dabei Filme von der langen Reise der bulgarischen Fernfahrer und lauschen ihren Geschichten. Cargo Sofia heißt das ungewöhnliche Projekt.
Ventislav und Svetoslav sind zwei bulgarische Lkw-Fahrer. Sie nehmen uns mit auf eine imaginäre Reise von Sofia nach Essen. Im umgebauten Frachtraum des Transporters sitzt das Publikum, über eine Kamera mit den beiden verbunden.
Meine Frau hat mir eingepackt. Bulette, Musaka und im Kühlschrank, ich habe ja auch Tomaten, Gurken. Konserven von meiner Mutter. Sie sagt immer zu mir, pass auf, fahr nicht schnell, aber ich fahre immer schnell.
Die Zuschauer sehen in Videosequenzen die einzelnen Länder dieser Reise. Sie erfahren, was es heißt, viele Stunden an Grenzen zu stehen, um mit dem Zoll zu feilschen. Selten geht das ohne kleine Aufmerksamkeiten.
Ich muss eine ganze Stange Zigaretten geben für einen Doppelstockbus. Zwei Stangen Zigaretten. Immer ist so in diese Grenze.
Immer wieder wird die Videowand an der verglasten Seite des LKW hochgezogen. Die beiden Bulgaren am Steuer führen das Publikum an Orte hier im Ruhrgebiet, an die die Mitreisenden eher selten kommen. Gewerbegebiete, Hafenanlagen, Speditionen, kurzum an die Stellen, die auch der fremde Fahrer von seinem Zielort zuerst sieht. Verblüffend. Solche Anlagen gleichen sich offensichtlich überall auf der Welt. Zufällige Begegnungen gehören bei dieser Tour zum Konzept. Hier treffen die bulgarischen Fernfahrer auf zwei Kollegen aus Georgien. Wir erfahren, sie werden sich in zwei Tagen zurück auf die lange Heimreise begeben. Ihre Fracht, alte Autos. Es gibt eine Flasche Wodka zum Geschenk. Ihre Familien haben sie Wochen nicht gesehen.
Das ist meine Frau. Vento, am Oktoberfest. Mit meinen Kindern.
Die beiden Bulgaren steuern eine Spedition in Mülheim an, ein präzises Gewerbe im Minutentakt. Die Verbindung zu einer Spedition kommt nicht von ungefähr, denn das Leben von osteuropäischen Lkw-Fahrern ist eng verbunden mit einem Unternehmer aus Süddeutschland. Der lässt seit vielen Jahren Bulgaren zu Ostlöhnen fahren, 500 Euro im Monat, vielleicht 600. Das Publikum ist nach diesen Einblicken nachdenklich und angetan.
Die sieht man schon anders, glaube ich, wenn man jetzt bei der Autobahn fährt. Also man weiß ja sonst so wenig über das Leben und überhaupt über die Leute, ne?
Wie hat Ihnen die Inszenierung gefallen?
Die hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein Erlebnis, kann ich jedem nur empfehlen.
Und es ist eine wunderbare Art, also ein ganz neues Format des Sehens für mich.
Die Zuschauer werden immer wieder durch kleine Zwischeninszenierungen überrascht, die buchstäblich aus dem Nichts vor ihrer Scheibe auftauchen. Ungefähr genauso überrascht dürften die beiden bulgarischen Lkw-Fahrer gewesen sein. Die hatten sich nämlich auf eine Zeitungsannonce hingemeldet. Dort wurden Fernfahrer mit Sprachkenntnissen für einen Job in Deutschland gesucht. Cargo Sofia, so heißt die Produktion, ist noch bis Freitag in Essen zu sehen.
Weitere Ideen für eine gelungene Freizeitgestalt?
Ich habe extra jetzt natürlich diesen kommentierten Beitrag gewählt. Ich hätte auch nicht einen Fernsehbericht zeigen können, aber ich finde, da schwingt ganz schön einfach auch die Vermittlung von solchen neuen Formen mit und ist sehr unterhaltsam, ehrlich gesagt. Und hoffe, dass sich jetzt trotzdem übertragen hat, wie sich ein bekannter Raum und ein gesehener Raum mit einem narrativen Raum überlagert für das Publikum, was darum erfahren wird. Soweit erstmal. Dankeschön. Darf ich den jetzt schlafen legen oder ja, ist an der Bühne für das dann?
Vielen Dank, Eva, für diesen inspirierenden Vortrag und auch für die Gegenüberstellung sozusagen einer Intervention, wo man sich fragen kann, ist es eigentlich eine? Also ich habe auch an die Beiträge gestern gedacht, wo es viel um Autonomieästhetik ging. Also mir kam diese Performance im Grunde so vor wie eine Ästhetisierung des Stadtraums. Und in keiner Weise auf jeden Fall wie eine Störung. Also wir hatten gestern die Diskussion, also was Politisches kann sich nur, also etwas kann nur politisch sein, wenn es einen Störungsmoment enthält, das fällt da völlig weg. Und dann fand ich die Kontrastierung hier mit dem Projekt von Rimini-Protokoll einfach so ein ja, schönes Kontrastprogramm dazu. Gibt es Fragen?
Ja. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich fand, Sie haben sehr einleuchtend klar gemacht mit dieser Frage, wie die Interventionen ein Publikum konstruieren, was ein bestimmt und von einem bestimmten Wahrnehmungsmodell da ausgehen. Was ich mich gefragt habe bei dem Beispiel, also bei dem Urban Drifting Dings, und was ich auch bei dem Eichbaumoper noch gedacht habe, ich frage mich bei solchen Projekten manchmal, inwieweit diese, ich sage jetzt mal Performances oder Interventionen, wollen, dass die Erfahrungen der Macher, Macherinnen sich im Wahrnehmungsprozess übersetzen. Weil man kann sich ja total gut vorstellen, dass das für die Körperskulpturmacher sehr interessant ist, weil die laufen ja durch den Stadtraum und müssen erst mal rausfinden, wo sie sich wie hinstellen im Zweifelsfalle. Ne? Und die nehmen, also so kann man sich ja sofort vorstellen, die nehmen die Stadt natürlich dann ganz anders wahr, noch während der Rezipient, wie sie das einleuchtend beschrieben hat, diese Fotografieästhetik und diese Ausschnittsrezeption sozusagen kriegt. Und da frage ich mich, ob das nicht so ein Übertragungsdenken ist, wenn man weggeht von dieser Blickirritation, was völlig einleuchtend ist.
Das finde ich eigentlich eine total gute Erklärung, wie dieses, also was ich manchmal als Missverständnis schon fast empfinde, zustande kommen kann. Vielleicht denken die wirklich, dass wir das dann ähnlich entdeckerhaft wahrnehmen.
Ja, oder man muss gucken, wie weit dann dieser Gap ist, wer zu überwinden ist. Weil man sich immer denkt, ja super, das machen, das war bestimmt total spannend, was die hier alles auch bei der Eichbaumoper, was die da alles erfahren haben und so, ja. Aber wenn ich mir das angucke, denke ich
mir. Ja, also ich glaube, also was dem auf jeden Fall zugrunde liegt, ist dieses Verständnis, was ist eine Aufführung? Was ist eine Aufführung? Und was macht eine Aufführung zu einer gelungenen Aufführung? Und dann kommen da solche ganz vielen Restriktionen rein, was man dann alles nicht mehr macht, was natürlich in diesem Proben- und Entwicklungsprozess nicht der Fall ist, weil es keine Aufführungssituation ist.
Gibt es weitere Fragen?
Ja. Danke. Ja, was ich sehr spannend fand, war eben, also du hast das eigene und das andere oder das eine und das andere ja.
Sehr spannend. Ja. Und ich fand mich da ein bisschen einfach formulieren, aber mir ist da jetzt auch gar nicht
so einfach. Ich fand das ganz gut, weil man kann das ja einfach aufgreifen und weiterspinnen. Und mir in dem Projekt, was du jetzt vorgestellt hast, von Rimini-Protokoll, also ich, für mich wäre dann vielleicht auch eine Formulierung das eigene und das fremde. Und was ich ganz spannend fand an dieser Inszenierung und vor allen Dingen, also ich fand es sehr gut, dass du das kommentiert gezeigt hast und nicht sozusagen unkommentiert, weil woran mich das stark erinnert, also ich komme ja aus der Stadtforschung und das ist jetzt vielleicht nicht allen bekannt, aber gerade im 19. Jahrhundert gab es genau solche geführten Touren in die Ghettos, also es, vor allen Dingen in London ist es stattgefunden. Es nannte sich Slumming und dort wurden sozusagen eine Gruppe von bürgerlichen, also bürgerlicher Herkunft in die Ghettos von London geführt, um ihnen genau das Leben eben der anderen vorzuführen. Einerseits mit einer pädagogischen Haltung, also es ist sehr ambivalent, also schon auch mit dem Anspruch hier, guckt euch an, wie die Armen leben. Das sind Situationen, die sind so nicht tragbar. Aber andererseits eben auch genau mit diesem mit dem Blick auf das andere als etwas, was man dann ästhetisch betrachtet, was ja hier zum Teil auch stattgefunden hat und was, so ein, was eigentlich in dem Moment dann sich nicht aufhebt, sondern ja eher viel stärker noch zu einem Bild und einer Vorstellung verdichtet wird. Und in Bezug auf die Eichbaumoper, das habe ich natürlich nicht erwähnen können, weil ich auch nicht alles sagen konnte, was vielleicht auf die Frage von oder den Kommentar von eben nochmal anspielt. Also was da auch passiert ist, dass gerade im Moment der Aufführung dieses eigene und das fremde nochmal deutlicher wurde, weil es gab zum Beispiel Security-Leute, also du hast es ja auch erwähnt, dass der Raum der Performance auch sehr hoch reguliert war und so war es da auch. Also während dieser Proben gab es keine Security, bei der Aufführung gab es Security, die dann darauf geachtet hat, dass sozusagen keine Passanten, also die durften zwar durchs Bild sozusagen laufen, aber konnten jetzt nicht einfach hingehen und einen Lautsprecher umschmeißen oder irgendwie anders tätig werden. Und es gab dann in dem Fall natürlich auch Jugendliche, die oder Kinder vor allen Dingen, die irgendwo gaffend runterhingen. Und was in dem Moment passiert ist, ist, dass eigentlich, also dass dieses Ungeplante, Ungewollte, aber doch so stark offensichtlich dazugehörte, dass es eigentlich eher unangenehm war. Also vielleicht ist das auch das, was, worauf du gesagt hast, dass man bestimmte Sachen auch schon erwartet, weil man diese Sehgewohnheit angetragen bekommt. Jetzt habe ich, glaube ich, lange geredet.
Ja, also verfolgst du das, dass das heute auch noch gibt, diese Touren in Slums? In Südamerika gibt es noch zurzeit so ein perverses Angebot, dass man von einem Dienstleister in die Slums gefahren wird und jeder hat $10 und darf die verschenken dort. Also grauenhafte Dinge geschehen. Also das ist tatsächlich auch noch, wird aktuell sogar noch potenziert, so eine komische Praxis. Aber genau, worauf ich noch hinaus wollte, ist dieses eine und das andere, war mir eigentlich ganz wichtig, dass das rüberkommt, dass es das nicht grundsätzlich erstmal gibt, sondern dass jedes Kunstwerk, jede Performance das eigentlich mehr generiert, als dass man das schon feststellen könnte, dass es so ist. Und das Interessante an Rimini-Protokoll ist für mich, dass es eben nicht auf diesem einen und einem einen anderen basiert, sondern dass da sich ganz viele verschiedene Schichten von einem und anderem überlagern. Es gibt diese Fernfahrer, es gibt die Orte, die wir sehen, es gibt die Orte, von denen wir hören, dann sind da ja, da werden Institutionen abgefahren, da geht man in eine Waschanlage und in eine Verladerampe und da sind nochmal wieder Leute, die ihr eigenes, eines und anderes haben. Also sobald da mehrere Schichten ins Spiel kommen, glaube ich, ist die Wirkungskraft viel stärker als in so einem, also ich fand diese Oper eher reduziert, weil man sich überlegt hat, was passt am wenigsten zu diesem Ort? Ah ja, es ist eine Oper, klar, weil das sozusagen das hochkulturelle System überhaupt ist. Man kann man kein Hip-Hop-Musical machen, weil das würde ja am Ende noch passen, das wäre ja schlecht. Genau, also von diesen Dichotomien abzukommen, finde ich ganz wichtig, dass es eben Normalitäten gibt schon mal und nicht die Normalität einer Audience und so. Wobei ein wichtiger Faktor auch noch wäre, dass wenn man sowas wie Urban Drifting macht, dass man als Zuschauer ja selbst auch nochmal zu einem anderen für den Rest der Stadt wird, weil diese ganze Gruppe, die da mit Fotoapparaten gemeinsam durch die Innenstadt hetzt, ja selbst wie inszeniert für alle anderen aussieht.
Gut, also wenn es jetzt nicht ganz drängende Fragen gibt, würde ich vorschlagen, dass wir uns in die Pause begeben. Also Kaffee gibt es für alle, die es noch nicht wissen, dort oben. Und wir machen in 10 Minuten, Viertelstunde weiter mit den beiden folgenden Vorträgen. Und alle Fragen, die jetzt noch offen geblieben sind, können noch in die Panel-Diskussion natürlich hineingetragen werden. Okay.